Samanta Chakavale Soatra Gachantu Devata Sadhammang Munirajasa Sonantu Sagamokadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ja, heute ist die Vergänglichkeit das Thema. Und ich hatte ja so ein bisschen angekündigt, dass es dazu eine tolle Geschichte gibt. Und zu dem Buddha, der vorne am Weg ist und den wir gestern auch schon ein bisschen betrachtet haben mit der kleinen Gruppe, mit der wir unterwegs waren. Ich habe dann innegehalten und habe dann da ein paar Erklärungen schon gegeben, aber heute nochmal für euch alle die Erklärungen oder die Geschichte von diesem vergänglichen Buddha. Ja, es war vor, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, vielleicht 6, 7 Jahren, hatte es wieder mal einen heftigen Sturm gehabt. Vor 3, 4 Jahren auch einmal, wo viel vom Wald auch kaputt gegangen ist, aber bei dem Sturm ist speziell dieser Baum umgefallen. Ja. Und aus dem dann später der Buddha entstanden ist. Und der Baum war so quer über die Straße gelegen und dann irgendjemand von der Hausgemeinschaft hat es dann irgendwie mitbekommen und hat mich dann geholt, ja, ich soll das jetzt beseitigen. Ich habe dann die Motorsäge geholt und ich habe auf der einen Seite von der Straße den Stamm abgeschnitten und auf der anderen Seite von der Straße den Stamm abgeschnitten. Und wenn man jetzt so den Buddha so anschaut, kann man ja erkennen, dass das schon ein richtig großer Stamm war. Ich habe dann ein Seil geholt und habe den Stamm hinten an den braunen Datscha angehängt und habe den Stamm dann von der Straße runtergezogen auf die Wiese. Also man konnte wieder durchfahren. Nach ein paar Tagen sind die Waldarbeiter gekommen, die haben wir dann auch informiert gehabt, dass da eben dieser Baum umgefallen ist. Und die haben dann diesen Stumpf wieder aufgestellt. Also die haben sich den Baum auch schön geholt, ist ja auch was Wertvolles, so ein Baum. Und auf der Seite, wo ich bloß so abgeschnitten habe, also nicht wirklich so, wie die vielleicht abgeschnitten hätten, ganz am Stumpf unten, sondern eben so, dass die Straße frei war. Und dann haben die den restlichen Stamm haben die dann wieder aufgestellt, sodass so ein, ja, vielleicht so 1,50 Meter hoher Stamm da am Waldesrand dann gestanden ist. Und irgendwann dann einmal, ich weiß nicht, ob es im selben Jahr war oder im Jahr drauf, hat damals, ich glaube, das war die Rahel, hat die Idee gehabt, Mensch, da könnte man doch was draus schnitzen. Und dann ist die Hausgemeinschaft auf mich zukommen, ich weiß auch nicht ganz genau warum, und hat gesagt, du, könnt man da nicht einen Buddha draus schnitzen? Okay, ich habe sowas ja auch noch nie gemacht gehabt. Ich habe zwar eine gewisse Erfahrung mit der Motorsäge, aber einen Buddha jetzt mit der Motorsäge zu schnitzen, das war dann schon auch ein bisschen eine neue Idee. Auf alle Fälle habe ich gesagt, die Motorsäge, die ich habe, mit der kann ich da nicht schnitzen, die ist viel zu schwer. Also die ist auch richtig schwer, das ist so noch so ein altes Modell, ein 40 cm langes Schwert. Ich habe gesagt, also wenn ich da was machen soll, dann bräuchte ich eine kleinere Motorsäge und vielleicht auch die dafür geeignet ist. Ja, und tatsächlich hat sich eine von der Hausgemeinschaft hat sich bereit gefunden und gesagt, okay, das spendiere ich dir, eine kleine Motorsäge. Ja, ist dann gekauft worden, sodass ich dann auch nicht mehr aus konnte und, ja, und zur Tat schreiten musste. Ja, und dann habe ich schon immer so ein bisschen hinausgezögert und hinausgezögert, aber irgendwann ja, war es dann klar, ich muss da jetzt ran. Und ja, bin dann zu dem Stamm hingegangen und habe angefangen, den Buddha zu schnitzen. Und irgendwie hatte ich dann so nach einem Tag und so hatte ich so das Gefühl, ja, das kommt eigentlich ganz gut, das wird schon ziemlich deutlich, das kann man schon ganz gut erkennen, was das werden soll. Und ja, und irgendwie habe ich so ein bisschen nach meinem großen Vorbild gearbeitet, nach Michelangelo, das war ist ja der große Bildhauer, kennt er ja auch alle. Und ich hatte, früher war ich ein ganz großer Fan von Michelangelo und hat da immer wieder auch dieses Buch gelesen, also das habe ich ein paar Mal gelesen von Irving Stone, glaube ich, war das Buch über Michelangelo, seine Lebensgeschichte, also auch sehr, sehr bemerkenswert, eben so ein Universalkünstler in der damaligen Zeit, der nicht nur ein großer Bildhauer war, sondern auch ja, ein großer Maler war und auch anderweitig noch, also ein großer Architekt auch war und viele andere Dinge auch gemacht hat. Ja, und was mich immer am meisten fasziniert hat bei Michelangelo war, er ist in die Steinbrüche von Carrara gegangen und hat da die entsprechenden Marmorblöcke ausgesucht, wo er eben gesehen hat, also so zumindest war es in diesem Roman oder in dieser Geschichte beschrieben, wo er im Marmorblock schon die Figur gesehen hat und wo er dann eben nur noch das sozusagen entfernen musste, was diese Figur verdeckt. Ja, und ich natürlich auch. Ja, ist ja ganz einfach. Buddha ist in dem Baumstamm enthalten. Ich brauche ja nur das wegmachen, was sozusagen die Buddha-Figur verdeckt. Also ganz ein schöner Gedanke ist mir dann irgendwann auch gekommen, weil es genau das symbolisiert, was wir eigentlich auf dem spirituellen Weg zu tun haben. Wir haben ja alle die Buddha-Natur in uns und eigentlich alles, was zu tun ist, ist ja nur diese äußeren Schichten zu beseitigen, sodass das, was in uns vorhanden ist, zum Vorschein kommen kann. Und am Anfang kann es durchaus notwendig sein, dass man da mit einer richtig großen Motorsäge rangeht. Und dann mit der Zeit kann man vielleicht feinere Werkzeuge auch verwenden. Und irgendwann kann man immer feiner und feiner werden. Also muss jeder vielleicht für sich auch nochmal schauen, in was für einem Stadium er gerade ist, ob er da mit dem Brecheisen vielleicht unterwegs ist oder mit der großen Motorsäge unterwegs ist. Oder ob er schon so mit einem kleinen Meißel oder mit einem kleinen Stemmeisen unterwegs ist. Oder vielleicht schon so das, schon in der Phase ist, wo es nur noch darum geht, so ein bisschen zu glätten, ein bisschen mit dem Schleifpapier nur so ein bisschen nachzuarbeiten. Wahrscheinlich haben wir alles. Also dass wir manchmal ein bisschen Feinarbeit machen und manchmal kommt ganz einfach wieder ganz grobe Arbeit auf uns zu. Und ja, so ist es ganz einfach. Manchmal haben wir vielleicht auch gedacht, jetzt das ist schon ganz gut und dann entdeckt man, Mensch, es ist ja noch... Da ist er noch viel zu viel dran, das schaut ja noch gar nicht gut aus, da muss er noch richtig viel weg. Naja, so war es. Ich hatte da das Gefühl, das kommt schon richtig gut. Also man kann das schon ganz, ganz gut erkennen. Es wird der Buddha natürlich oben auch mit der Erleuchtungsflamme da oben, das hatte ich schon auch relativ bald auch gemacht. Und dann habe versucht, auch die Ohrläppchen, dass die auch schön lang sind. Das ist ja auch so ein Kriterium, wo man Buddha erkennen kann. Und die Proportionen, die sind mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Also das war eben von der Form her, hat es tatsächlich so gestimmt, dass das irgendwie so auch schon drin war, diese Buddha-Figur. Ja, und dann war ich eben so am Arbeiten mit meiner Motorsäge und dann kamen zwei so alte Wanderer vorbei. Und... ja, und das war mir schon so ein bisschen unangenehm. Also es war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und dann, ich habe so auch so ein bisschen mich, als wenn ich sie gar nicht so mitkriege, habe ich mich so ein bisschen gestellt, aber die sind dann trotzdem stehen geblieben und haben dann diese Frage gestellt, was soll denn das werden? Also kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie es mir dann so durch und durch gegangen ist. Erstens wollte ich die schon gar nicht haben, weil hat man schon gedacht, also nicht, dass die dann Kommentar abgeben, und ich wollte ja irgendwie dann mich nicht zeigen mit meiner Arbeit. Und dann fragen die so eine blöde Frage. Was soll denn das werden? Ja, auf alle Fälle, ich habe mir gedacht, okay, gelassen wie die Elemente, und habe denen geantwortet und habe ihm gesagt, dass das ein Buddha werden soll und dass ich da jetzt gerade dabei bin und dass ich versuche, das heute schön zu machen, und so habe ein bisschen erklärt. Und dann, ja, vielleicht, ich, da kann ich mich nicht mehr so erinnern, was ein Buddha ist, und vielleicht auch so diesbezüglich ein paar Erklärungen. Naja, also irgendwie waren es dann doch ganz zufrieden und sind dann weitergegangen. Und dann so, ja, so vielleicht nach 10 Meter, 10, 15 Meter, also wo es dann so leicht in die Kurve geht, also müsst ihr selber mal auch diese Position einnehmen, dreht sich der eine um, bleibt nochmal stehen und ruft zurück, von hier schaut er aus wie der Hitler. Also da kann man sich dann ungefähr vorstellen, das ist natürlich noch tiefer gegangen. Also das ist durch und durch gegangen. Ich habe mir aber nichts anmerken lassen. Also ich habe dann so, also so richtig so im Solarplexus, so wie so ein Schuss da rein, so wie der Hitler. Boah. Und ich war ja gerade noch vor ein paar Momenten davon überzeugt, dass der Buddha schon richtig gut rauskommt. Ja. Und dann die erste Frage, was soll denn das werden? Und dann die zweite Frage, noch eins drauf, ja, der schaut aus wie der Hitler. Naja, ich habe dann mich so ein bisschen unwissend oder unhörend gestellt, habe da überhaupt nicht irgendeine Reaktion gezeigt. Innerlich war ich natürlich schon am Reagieren, aber äußerlich habe ich mir nichts anmerken lassen. Und dann sind die dann vorne um die Kurve gegangen, und sobald die verschwunden waren, bin ich dann sofort auch an den Platz hingegangen und habe mir von der Perspektive aus dann den Buddha angeschaut. Ja, und ich muss dann leider feststellen, dass die nicht ganz Unrecht hatten. Also irgendwie die Mundpartie, die war so irgendwie noch gar nicht gut gelungen. Habe dann natürlich sofort meine Motorsäge wieder angeschmissen und habe die Mundpartie natürlich sofort korrigiert, was zur Folge hatte, dass er dann immer wie der Hitler ausgeschaut hat, sondern wie ein Clown ausgeschaut hat. Also, weil ich da zu viel das Ernste rausgenommen habe und dann halt den Mundwinkel so nach oben versucht habe zu machen. Und das, ja, dann habe ich dann wieder die Position eingenommen, wie schaut denn von da aus? Und natürlich auch eine Riesengeschichte eigentlich. So was, ja, hoffentlich kommt es bei anderen gut an, was ich da mache. Das muss man sich ja vorstellen, das ist ja dann für alle sichtbar. Ich meine, klar, ich hätte immer Kleinholz machen können, dass ich gesagt hätte, okay, das ist total misslungen, jetzt schneide ich den ab und mache Kleinholz drauf. Das wäre immer eine Möglichkeit gewesen. Aber die Blamage wollte ich mir auch nicht geben, da kleine schöne Motorsäge geschenkt kriegt. Ich wollte auch die Hausgemeinschaft nicht enttäuschen. Und also es war schon klar, ich muss das irgendwie hinbringen. Okay, dann habe ich mir gedacht, jetzt halt einmal tief durchatmen und ja, jetzt halt erst einmal loslassen und nicht da in eine starke Reaktion gehen und sofort versuchen, das zu korrigieren, sondern nochmal in mich gehen, immer nochmal durchatmen. Und dann habe ich dann eben ja nochmal neu angesetzt bei dem Gesicht. Und ja, ihr könnt es jetzt leider nicht mehr sehen, das ist bei uns zu Hause, das Gesicht. Das ist irgendwann bei einem weiteren Sturm, also wo er schon sehr verfallen war und schon sehr der Vergänglichkeit anheim gegeben war, diese Buddha-Statue, ist irgendwann ein Sturm gekommen und das Gesicht ist weggefallen. Und das hat auch wieder die jetzige Hausgemeinschaft, haben das mitgekriegt, und die haben dann das Gesicht, haben es dann mir gegeben, und ich habe das jetzt halt bei uns zu Hause, habe ich das Gesicht, habe hinten ein bisschen auf die Rückseite vom Gesicht, habe ich ein bisschen so spezielle Paste drauf getan, sodass das Gesicht nicht ganz auseinanderfällt. So als, ja, doch ein bisschen anhaften an ja, an den Buddha und an diese Geschichte und an, ja, an diese kostbare Geschichte auch. Weil ja diese Geschichte total aufschlussreich ist, genau für unseren spirituellen Weg. Es ist tatsächlich so, das ist, wird mir immer mehr bewusst, wir haben tatsächlich diese Buddha-Natur in uns. Ja. Und die Arbeit besteht tatsächlich darin, all das zu entfernen, was das, diese innere Natur verdeckt. Und da kann es schon sein, dass wir auch an unsere Hitler-Natur rankommen. Oder da kann es auch sein, dass wir an unseren Kaspar, an unseren Clown rankommen. All das ist ja in uns vorhanden. Und zu gegebener Zeit kommt dieses hoch oder jenes hoch. Ja, und alles will losgelassen werden, alles will erkannt werden. Und da sind wir ja, das ist jetzt, denke ich, ein ganz schöner Übergang, da sind wir ja jetzt die letzten 2 Wochen intensiv damit beschäftigt gewesen. Dass wir vor allem versucht haben, natürlich auf der einen Seite die Achtsamkeit auf dem Atem zu entfalten, auf der anderen Seite haben wir aber versucht, die Hindernisse, die Blockaden, die der Achtsamkeit auf dem Atem entgegenstehen, dass wir die loslassen. Wir haben am Anfang, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, die erste Woche uns sehr, sehr intensiv mit unseren Anhaftungen beschäftigt, mit unserem Festhalten, mit unseren Identifikationen, mit diesem Mein, Mir und Mich machen. Das ist natürlich das Haben wollen, das Festhalten wollen, das Behalten wollen, das ist die Gier, das Anhaften. Da haben wir sehr intensiv damit gearbeitet. Und jetzt haben wir die zweite Woche, haben wir eigentlich mit einem weiteren großen Hindernis gearbeitet, mit der Ablehnung. Also wir haben ja all die Brahma-Viharas haben ja vor allem auch den Sinn oder die Kraft, uns aus ablehnenden Blockaden zu befreien. Auf der einen Seite natürlich, dass man die Blockaden tatsächlich mit all den Methoden, die wir schon kennengelernt haben, auch heilen und gleichzeitig auch mit dem Gegenteil ersetzen, eben mit den Brahma-Viharas ersetzen. Ja, die Liebe ist gegen das Übelwollen. Ja, wenn wir, so hat Ayakema das immer, wenn wir, ja, ich glaube sogar hier auf dem Spruch ist es, das Einzige, was bedeutsam ist, ist die Liebesfähigkeit des Herzens so zu entwickeln, dass es nichts anders mehr empfinden kann. Also so auf der einen Seite die Liebesfähigkeit so zu entfalten, dass das ganze Herz davon angefüllt ist und auf der anderen Seite natürlich mehr und mehr dieses Übelwollen, diese Ärger, Hass und so zu überwinden und loszulassen. Wir haben auch davon gesprochen, dass wir angenehme und unangenehme Eindrücke, Begebenheiten, Situationen, die in unseren Geist, in unser Herz eindringen wollen, dass wir da auch wie die Elemente praktizieren wollen, dass wir eben die Kunst des Nichtreagierens erlernen wollen, sodass nicht neue Blockaden, neue Verdichtungen entstehen, sondern dass wir da eben eine Position einnehmen, wo wir eben nicht in das Reagieren gehen. Also wir machen mit dem Brahma-Viharas auf der einen Seite, lassen wir Verdichtungen los, überkommen Verdichtungen und auf der anderen Seite natürlich vor allem auch mit der Gelassenheit, mit dem Gleichmut, versuchen wir nicht neue Verdichtungen anzuhäufen. Dann Karuna, das Mitgefühl, das wir ja, als Gegenmittel gegen die Grausamkeit, das Verletzen, vielleicht auch die Rachsucht, könnte man es vielleicht auch bezeichnen, dass wir dafür entfalten wollen. Dann Mudita, es war gegen Missgunst, gegen Neid, gegen diese Art von ja, Unlust, auch in der einen Übersetzung Unlust, dass wir es gegen die Art von Hindernis eben auch entfalten. Immer auf der einen Seite entfalten und auf der anderen Seite eben alles dazu zu tun, dass das Hindernis, das schon da ist, dass wir das überwinden können, dass wir das auflösen können, dass wir es heilen können. Und da haben wir ja auch einige Methoden auch besprochen. Wir vielleicht erinnern uns noch an das Wahlprogramm. Wir erinnern uns, was kann ich tun? Wir erinnern uns an, das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst. An die Methode, die Blockaden wie die Hindernisse, nee, die Blockaden wie die Elemente zu betrachten, war auch eine Methode, die wir kennengelernt haben. Also wir haben da einiges auch schon an Werkzeug zur Verfügung, wie wir ja, diese Schichten, diese Holzschichten oder diese Marmorschichten, wie wir die mehr und mehr eben auch entfernen können, sodass dann mit der Zeit immer mehr das zum Vorschein kommen, zu dem wir hinwollen und das wir alle in uns tragen. Ja, und dann hat man gestern eben von Upekka, von der Gelassenheit gesprochen, dass gegen Widerstreben oder gegen Wut vielleicht auch eingesetzt werden kann. Und ja, vor allem auch diese Qualität als höchste Qualität, die wir entfalten können, von den Brahma-Viharas, aber auch in anderen Aufzählungen hatte ich erwähnt, dass immer wieder dieser Gleichmut so als wertvoll eingestuft wird und dass das ganz, ganz was Wichtiges ist, uns um den Gleichmut auch zu kümmern. Gleichmut im Alltag zu praktizieren, wo wir diese vier oder diese acht weltlichen Dhammas haben, wo wir immer wieder wahrscheinlich in die eine Richtung tendieren, Lob und Tadel, natürlich hätten wir alle gern Lob, Anerkennung und Verachtung, natürlich hätten wir alle gern Anerkennung, Gewinn und Verlust, klar hätten wir alle gern Gewinn, möglichst viel Gewinn und Glück und Unglück, natürlich hätten wir alle gern nur Glück in unserem Leben. Und gleichzeitig ist es so, wir können nicht immer sofort auch erkennen, was in unserem Leben da ist. Da gibt es ja tolle Geschichten, auch gerade so Glück und Unglück, dass manchmal das Unglück sich als Glück herausstellt und manchmal das Glück als Unglück herausstellt. Kennt ihr vielleicht auch diese Geschichte, die dazu immer wieder erzählt wird von Siedlern, die ja nach Amerika ausgewandert sind und dann ja, ein Stück Land haben und ja, ein Pferd haben sie irgendwie entweder da gekauft oder beinahe mit dem Schiff mit rübergenommen. Also ganz was Wertvolles, das war ja auch gerade für die Siedler, war ja das allerwichtigste Werkzeug oder der allerwichtigste Gehilfe, ein Pferd zu haben. Und auf Pferdediebstahl stand ja die Todesstrafe auch. Ja, und dann war eben eines Tages war das Pferd weg, also ist davongelaufen. Und dann war natürlich großes Unglück. Ja, wie soll es weitergehen? Wie soll man ohne dem Pferd, wie soll man den Boden bestellen? Also, ja. Am nächsten Tag kam das Pferd mit der ganzen Herde zurück. Ja, großes Glück. Also, jetzt haben wir eine ganze Pferdeherde. Großes Glück. Also, es war gar kein Unglück, dass das Pferd weg ist. Es war ja großes Glück. Die ganze Pferdeherde kommt zurück. Ja, der Sohn von dieser Farmersfamilie, ja, versucht, eines dieser wilden Pferde zuzureiten. Und bei diesem Versuch, das Pferd zuzureiten, stürzt er vom Pferd und bricht sich einen Arm. Großes Unglück natürlich. Ja, also ist zwar das Pferd ist wieder zurück und einige Pferde da, aber der Sohn ist als Arbeitskraft fällt er aus. Ja, wieder ein paar Tage später kommt jemand von der Armee, um sozusagen die jungen Leute, die sozusagen militärtauglich sind, zu holen. Und dann kommt er dahin und, ja, und sieht, dass der eben untauglich ist, weil sein Arm gebrochen ist. Er kann nichts machen, geht unverrichteter Dinge wieder ab, zieht er wieder ab und ja, ist wieder großes Glück. Ja. Also ständiges Hin und Her und wir wissen es oft nicht, tatsächlich nicht in unserem Leben, ist es jetzt Glück oder ist es Unglück? Auch eine bemerkenswerte Geschichte, die mir hier auch widerfahren ist. Ein älterer Mann von Buchenberg ist einmal zu einem Besuchertag gekommen, die ja dreimal im Jahr sind hier Besuchertage, wo Leute auch aus der Umgebung vor allem auch einmal die Metta Vihara kennenlernen können. Und er kam eben auch und ich war dann mit ihm in der Bibliothek gesessen. Und das schon Auffällige an dem Mann war, dass er so eine Jacke anhatte und man konnte sehen, dass auf der einen Seite eben kein Arm war. Und wir sind dann so ins Gespräch gekommen und normalerweise denkt man, ja, das hat er wahrscheinlich im Krieg verloren. Und dann hat er aber gesagt, nee, das war seit seiner Geburt, hat er eben nur einen Arm und der andere Arm war nicht da. Und er kommt aber sehr, sehr gut im Leben zurecht. Also das ist ja auch ganz was Bemerkenswertes, wie ja, manche trotz Behinderung also unwahrscheinlich gut ihr Leben meistern. Also war auch bei den Contagan-Kindern, es war ja unglaublich, oder die, wie die ihr Leben meistern. Also haben da nur so Stümmelchen da oben und trotzdem können die alles machen. Also, ja, und was dann ganz bemerkenswert war, wir sind dann tatsächlich so in ein tiefes Gespräch gekommen und er hat so von seiner Lebensgeschichte erzählt. Und er hat dann erzählt, dass er eben nicht in den Krieg eingezogen wurde und alle anderen von seinem Jahrgang sind eingezogen worden und alle anderen sind umgekommen im Krieg. Also wo man auch denkt, Unglück, mit so einer Behinderung auf die Welt zu kommen, er ist nicht eingezogen worden, Glück, dass er dadurch überleben konnte. Also so auch eine Geschichte, die uns zeigt, wir wissen nicht immer genau, was passiert jetzt auch mit Gewinn und Verlust. Ich habe da ein paar Freunde gehabt, das war mal in den, ich glaube Anfang der 2000er Jahre, kurz vor dem Crash da, war so, ist so ein bisschen populär geworden, dass man so anfängt zu spekulieren. Irgendwie ist dann so eine Stimmung verbreitet worden, ja, ich brauche doch, das geht alles total nach oben, mein Geld wird, wenn ich das anlege, geht, wird ganz schnell, wird das ganz viel wert und ich brauche ja da gar nicht mehr arbeiten, so ungefähr. Und brauche mich bloß noch um die Aktienkurse kümmern und schauen, wie reich ich jetzt bin, wie sozusagen das Geld auf meinem Konto immer mehr wird. Also so ein bisschen so die Art. Und dann kam der Crash und dann war ja das alles wieder weg. Im Endeffekt, was tatsächlich passiert ist, ist, dass vielleicht auf dem Konto irgendwie die Zahl, das Komma zuerst ein bisschen mehr auf der einen Seite war und dann ist ein bisschen weiter auf die andere Seite gegangen. Das war alles eigentlich, was passiert ist. Und das eine Mal war es Gewinn, wow, super. Und das andere Mal war es Verlust, oh, furchtbar. Aber im Endeffekt, was ist da passiert? Das Komma hat sich ein bisschen hin und her verschoben. Ja, so ein bisschen salopp ausgedrückt. Vielleicht bei manchen war es ein bisschen dramatischer. Ja, die Gelassenheit nochmal im Alltag üben und natürlich auch mit unseren Emotionen und auch mit, ja, in der Meditation natürlich, wo wir auch genügend Möglichkeiten haben, immer wieder auch Gelassenheit zu üben, wo bei allen Phasen da sind, wo es dann auf einmal wieder ganz gut geht. Und dann kommen wieder Phasen, wo man denkt, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt war es doch gerade einigermaßen okay, ich hatte Frieden und jetzt kommen Gedanken mehr denn je, ich weiß nicht. Also kommt alles hoch. Ja, also ich denke, so in der Art sind wir alle ein bisschen unterwegs. Ja, jetzt, heute kommt noch eine weitere Anweisung dazu. Auch nochmal, um ein weiteres Hindernis nochmal zu überwinden, sodass dann ab nächster Woche wir uns tatsächlich ganz auf die Atemachtsamkeit konzentrieren können. Wir erinnern uns, wo der Rahula eben den Buddha fragt, wie kann ich die Achtsamkeit auf den Atem entfalten, sodass sie von großer Frucht und Nutzen ist. Und jetzt ab nächster Woche widmen wir uns ganz diesem Entfaltung von der Achtsamkeit, aber natürlich sind wir alle auch schon mittendrin in dem Prozess. Und gleichzeitig haben wir jetzt eben auch eine gewisse Zeit damit verbracht, eben wie können wir die Hindernisse, wie können wir die Blockaden, wie können wir die Verdichtungen auflösen. Und dann ist noch eine wichtige Verdichtung, die eben auch angegangen werden muss, gerade im Hinblick, dass wir uns dann ganz natürlich diesen Prozess der Atemachtsamkeit hingeben können, es ist doch noch einmal die Ich-Bezogenheit, der Ich-Dünkel. Und Buddha gibt als Gegenmittel gegen den Ich-Dünkel, gibt er die Betrachtung der Vergänglichkeit. Also hatten wir auch schon immer wieder davon gesprochen, aber hier erwähnt das nochmal extra, die Wahrnehmung auf die Vergänglichkeit zu schulen. Sodass das mit der Zeit immer klarer wird, ja, alles ist vergänglich, was hafte ich da an was an, was ich ganz einfach nicht festhalten kann, wo ich mir nur immer wieder neue Turbulenzen schaffe, nur immer wieder neue Spannungen kreiere. Warum tue ich mir das an? Ja, und da haben wir natürlich auch tolle Möglichkeiten, wie wir das auch praktizieren können. Und eine der meiner Lieblingsmöglichkeiten oder wie ich das auch selber immer wieder gern mache bei einer Kontemplation oder bei einer Vergänglichkeitsbetrachtung ist, dass ich mir erst einmal so eine große Vergänglichkeit bewusst mache, also in dem Fall mein Leben bewusst mache. Und da ja mal auf mein Leben schaue und mal so wirklich reingehe und dann überlege, wie viel von meiner Lebenszeit ist schon vergangen. Ja. Und ich bin jetzt 66 Jahre, wäre jetzt dann 67 Jahre noch in dem Jahr. Und dann ist klar, also 2/3 Minimum. Ja. Wir haben jetzt gerade den 99. Geburtstag von Ayakema haben wir gefeiert oder an den haben wir gedacht. Das würde jetzt bedeuten, 66 noch 1/3 dazu, wird bedeuten 99 Jahre. Ist heute nicht mehr ganz außergewöhnlich. Der Hermann Hees, das ist ja sogar 107 oder 108 Jahre geworden. Also ist auch möglich. Und wir kennen alle Menschen, die über 90 sind oder über 90 geworden sind. Also auch mein Onkel ist jetzt auch 94. Also wo ich auch denke, Respekt. Und trotzdem, es irgendwie, wenn ich so reinspüre, relativ unwahrscheinlich, dass noch ein ganzes Drittel da ist. Vielleicht ist noch ein Viertel da. 3/4 schon weg, 1/4 noch da. Hört sich schon ein bisschen realistischer an, so Mitte 80, ja. Das ist auch nicht schlecht. Also wenn man Mitte 80 wird, Buddha ist 80 geworden, also Mitte 80. Und was macht das mit mir? Was macht diese Betrachtung der Vergänglichkeit, was macht das mit mir? Ist es okay, noch 1/4, 3/4 weg, 1/4 oder 4/5 weg, noch 1/5, 5/6 weg, 1/6 und dann einmal auch vielleicht so ein bisschen runter zu gehen. Ab wann fängt es mich an, so ein bisschen zu berühren, wenn ich noch tatsächlich 33 Jahre zu leben hätte? Okay, 33 Jahre, also ist ja noch eine ganz schön lange Zeit. Noch vielleicht das Viertel, wo ich dann noch so 16, 17, 18 Jahre zu leben hätte. Oder noch weiter zurück, ich hätte noch 10 Jahre zu leben. Oder noch mehr, 5 Jahre. Wo berührt es mich? 3 Jahre? 2 Jahre? Noch 1 Jahr? Ein Jahr, gibt es ja eine Praxis von Stephen Levine, der ein tolles Buch über Sterben auch geschrieben hat und dann eben diese Praxis empfohlen hat, sich einmal vorzustellen, ich habe noch ein Jahr zu leben. So wie Bhante Kachayana, das Grab da draußen, er ist ja hier auch gestorben. Und der hat 2014 ist er gestorben. Und im Februar oder März, eine kleine Gruppe war gerade in Sri Lanka auf Pilgerreise waren wir unterwegs und haben dann in Sri Lanka die Nachricht bekommen, er war bei einer Untersuchung, hatte mal so ein bisschen Schwindel und war in einer Augenklinik in München bei einer Untersuchung und hat das untersuchen lassen und die haben dann gesagt, ja, er soll einmal vorsichtshalber auch vis-à-vis in die Klinik gehen, das war ein normales Krankenhaus und vielleicht auch andere Dinge, nicht nur das Sehen auch abchecken zu lassen. Er hat dann da einen Termin bekommen und ja, der hat dann erfahren, dass er Leukämie hat. Also das war, und wir haben dann das in Sri Lanka erfahren und ja, kann man sich ja vorstellen, boah, Mitmönch, Leukämie. Und zwar aggressive Form von Leukämie. Und ja, wir sind dann zurückgekommen und dann war natürlich das sehr, sehr beherrschend, dieses Thema. Ja, Kachayana hat Leukämie. Wie lange wird er wohl noch leben können? Und mit dieser aggressiven Leukämie war klar, also ein Jahr wird er wahrscheinlich nicht mehr leben. Es wird wahrscheinlich ein kürzerer Zeitraum sein, vielleicht ein halbes Jahr. Ja, und das war schon interessant, das auch dann diesen Götterboten, der ja dann an unserer Seite war, dann erleben zu dürfen. Ja, da ist jemand an deiner Seite, der nicht viel älter ist wie du und der diese Krankheit hat und der jetzt diesen Frühjahr, dieses Frühjahr noch erleben kann, wird wahrscheinlich, aber ob er den Sommer noch erlebt, wer weiß es. Und er hat den Frühjahr noch erlebt und wir konnten eben diesen Verfall von ihm auch erleben. Das war auch schon irgendwie auch ein großes Geschenk, sowas auch mitbekommen zu dürfen. Und zuerst konnte er noch immer hierher in die Meditationshalle kommen. Er hat drüben in der Devaloka gewohnt, ist er immer noch hier raufgekommen in die Meditationshalle. Und irgendwann war klar, er kann da nicht mehr hochkommen. Er ist die Kraft. Bei Leukämie ist ja auch eine Begleiterscheinung, dass man immer weniger Kraft hat. Und irgendwann war klar, er hat die Kraft nicht mehr, obwohl er ein sehr willensstarker Mann war, er hat die Kraft nicht mehr, hier rüberzukommen. Dann hat man gesagt, okay, er kann aber zumindest unten noch in dem Bambusraum, haben wir immer zusammen das Essen zu uns genommen, da kann er noch rüber. Ja, dann war das die nächste Phase. Im Bambusraum von drüben darüber ist klar, das geht noch. Er wollte noch selber auch das Essen sich holen und da essen. Das ist dann auch so, wir haben uns gerade so ein bisschen darauf eingerichtet, dass das jetzt nicht mehr geht, dass das noch geht. Und dann, wo wir uns gerade so ein bisschen darauf eingerichtet haben, war das klar, das geht auch nicht mehr. Er kann von da den Weg darüber nicht mehr machen. Ja. Wir hatten dann auch einen Rollstuhl besorgt. Und irgendwann war dann klar, wir bringen ihm das Essen rüber. Haben manchmal noch mit dem Rollstuhl auch rumgefahren, das hat er sehr genossen, sodass er das auch nochmal das Frühjahr richtig erleben konnte. Ja, und so ist es weiter und weiter gegangen, die Krankheit. Und ja, wann berührt es uns? Ja, bei 30 Jahren, 20, 10, 5, 3, 2, 1, 6 Monate, 5 Monate, 4 Monate. Also ganz tolle Kontemplation, auch mal das in sich reinsinken zu lassen. Das ist eine Möglichkeit, wie wir Vergänglichkeit betrachten können. Wir können auch natürlich in einen Friedhof gehen und schauen, mit was für einem Alter wird denn da so gestorben. Ja. Also weil wir alle denken, ja klar, ich wäre alt und so schnell, das ist ja so eigenartig, so schnell wäre ich schon nicht sterben. Und dann, wenn man am Friedhof geht, also da kann man ja mal sich zur Aufgabe machen, ja, wie viele Menschen sind denn da jünger gestorben, als ich jetzt bin? Und da findet man reichlich viele Menschen. Ja. Also es ist nicht so garantiert, dass man so alt wird, wie wir jetzt sind. Mein Vater ist 49 Jahre geworden, meine Oma ist 66 geworden, genau das Alter, in dem ich jetzt bin. Also das ist jetzt nicht so klar. Oder mal die Sterbeanzeigen anschauen, das macht die Tanja immer besonders gern. Wenn wir ab und zu mal am Wochenende eine Süddeutsche kaufen und dann ist das Erste, was sie mir anschaut, die Sterbeanzeigen. Ich weiß gar nicht genau, warum du das machst. Irgendwie vielleicht auch die Vergänglichkeit betrachten und da eben, sie schaut immer, was für ein Geburtsdatum auch, ob da jemand an ihrem Tag auch Geburtstag hat oder an einem Tag Geburtstag hat, wo sie jemanden kennt. Und eben, wie alt werden da die Leute? Und das ist schon auch immer beeindruckend. Ja, mit was für einem Alter wird denn so gestorben? Also ist eine Möglichkeit, wie wir Vergänglichkeit betrachten können. Dann einen nächst kleineren Zeitraum, den wir anschauen können, ist mal so einen Jahresablauf anzuschauen. Ja. Das ist vielleicht die nächst kleinere Einheit. Und bei mir ist immer ganz ein besonderer Punkt erreicht, wenn der Bauer kommt und hier alle Zugänge aufmacht. Also ich hatte jetzt nochmal mit dem Seil den Zugang verschlossen, sodass wir auf den Friedenshügel gehen konnten. Den werde ich heute wahrscheinlich wegmachen. Also seid da jetzt wieder vorsichtig, wenn ihr da auf den Friedenshügel gehen wollt. Aber das ist immer so, die Kühe können jetzt das ganze Gelände besuchen. Also unten, Mitte, oben. Ja. Am Anfang vom Jahr sind die Kühe immer zuerst ganz unten. Und dann, wenn unten alles abgegrast ist, lässt der Bauer nach oben. Dann tut er immer in der Mitte, das tut er immer mähen, macht Heu. Dann tut er die Kühe nochmal runter. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo das Jahr schon ziemlich weit fortgeschritten ist, wo er dann alles aufmacht und die Kühe alles sozusagen betreten können, immer. Und es geht dann noch, jetzt haben wir, was für ein August haben wir den 27. oder? 27. Das geht jetzt noch so 2, 3, maximal 4 Wochen, dass die Kühe so da sind. Dann werden die Kühe geholt. Also das Jahr ist schon wieder sehr, sehr fortgeschritten. Es geht eher schon wieder Richtung Ende. Die Tage werden schon wieder kürzer. Nächte werden länger. Sommersonnenwende ist längst vorbei, war am 21. Juni. Ja, und dann ist auch so die Phase, wo dann wieder die Stacheldraht, wo sie so runter machen. Und dann ist klar, jetzt kommt bald wieder der Winter. Und dann im Frühjahr wieder wird der Stacheldraht wieder hochgemacht und die Kühe werden dann irgendwann wieder gebracht. Und also so diese, das kann man gerade am Land, kann man so diese Rhythmen, kann man besonders auch gut auch erleben. Also es ist auch so, wie wir uns das bewusst machen können. Ja, das Jahr ist schon wieder ziemlich weit fortgeschritten. August ist schon wieder eigentlich schon wieder 2/3 ja fast vorbei. Ja? Noch 1/3 vor uns. Ja? Oder noch vielleicht die nächste kleinere Einheit hier nehmen. Retreat. Ja? 4 Wochen Retreat. Heute ist die Hälfte vorbei. Okay, man wird vielleicht sagen, ja Gott sei Dank. ist die Vergänglichkeit am Wirken. Also so, ich denke, hat jeder auch gehabt in den 2 Wochen, dass immer wieder auch einmal die Vergänglichkeit sehr begrüßt wurde. Ja. Und gleichzeitig, es ist eine besondere Zeit, 4 Wochen, das wird vielleicht für manche einzigartig sein, einmalig sein. Ich weiß auch nicht, ob ich einmal nochmal 4 Wochen Retreat geben werde. Also ich mache mir das schon auch bewusst. Und jetzt ist die Hälfte vorbei. Ja. Ehrlich zu sein, auf der einen Seite ja, bin ich auch froh, bis jetzt ist alles gut gegangen, wir haben einen guten Prozess hingelegt, alle sind noch gut dabei, Corona hat uns bis jetzt verschont, also ist auch nicht selbstverständlich, vom Wetter her haben wir optimale Bedingungen gehabt, also und auch von der äußeren Situation, also richtig, richtig gut, also da ist viel Dankbarkeit auch da und dann auch ja, jetzt haben wir noch mehr Zeit, wo wir schon ziemlich was an Hindernissen abgearbeitet haben, wo wir schon einiges aufgelöst haben, wo die Sammlung auch schon ganz gut ist. Und jetzt kommt nächste Woche, kommt nochmal so eine ganz besondere Zeit, ohne jetzt da wieder die Erwartung zu sehr zu hegen. Aber es ist bei uns allen eine gewisse Sammlung da. Und wir sind nicht mehr mit den Themen beschäftigt, was wir uns vielleicht von zu Hause die ersten Tage mitgebracht haben. Sondern wir können schon immer schneller auch loslassen. Wir können immer mehr diese Kunst des Nichtreagierens praktizieren. Wir können immer schneller aus der Grube wieder raus, wenn wir wieder reingefallen sind, was auch hier immer wieder noch passiert. Und wir können vielleicht auch diese heilsamen Geistesformationen oder Herzensformationen immer mehr zugänglich machen. Also eine ganz besondere Phase, in der wir uns gerade befinden und sich das vielleicht auch nochmal bewusst machen, Mensch, toll. Und jetzt vielleicht auch nochmal neuen Entschluss fassen. Ich werde auch die letzten 2 Wochen, werde ich mich ganz reingeben oder so gut reingeben, wie es mir eben möglich ist, ohne wieder Druck zu machen. Immer wieder einen guten mittleren Weg zu gehen, den wir vielleicht für uns bis jetzt auch schon ein bisschen rausgefunden haben. Immer wieder, ja, diese formelle Praxis auch, es wird nächste Woche wird es auch so sein, ich werde euch dann auch noch mehr Freiraum geben, also euch noch mehr sozusagen selbstständig auch Zeit einteilen lassen. Natürlich wird es möglich sein, auch diese Zeiten, die hier angegeben sind, da auch uns zu treffen und gleichzeitig werden auch Zeiten sein, wo selbstständiger gestaltet werden können. Ja. Sodass ihr vielleicht noch mehr in euren Rhythmus kommen könnt und wie es eben auch passt. Ohne jetzt diese Zeiten zu sehr zu vernachlässigen. Ja, auch eine Möglichkeit, Vergänglichkeit zu betrachten, dann noch ein bisschen kleiner werden. Ja, heutiger Tag. Okay, Vormittag neigt sich langsam dem Ende zu. 12 Uhr ist schon wieder durch. Also 12 Uhr ist ja normal so die Mitte der Tageszeit. Mittagessen wartet schon fast wieder auf uns. Also auch schon wieder der Tag ist auch schon wieder fortgeschritten. Ist auch schon wieder ziemlich vergangen. Ja? klar kann man sagen, jetzt haben wir noch einen guten halben Tag, haben wir noch zur Verfügung und toll, freue mich auch drauf, da wieder die Möglichkeit zu haben, also das auch für mich ein bisschen zu gestalten. Also wir werden heute Nachmittag auch keine gemeinsame Naturwanderung machen oder irgendwas, sondern jeder für sich. Wenn ihr das Gefühl habt, da oder da hingehen zu wollen oder das hat euch besonders unterstützt oder vielleicht auch einmal, was bei manchen der Fall ist, wo vielleicht auch die Energie ein bisschen zu sehr angestaut ist, vielleicht einmal einen richtig langen Walk zu machen und einmal ein bisschen in die Dynamik auch reinzukommen und so dieses das nicht zu sehr immer nur das Ruhe, Ruhe, Ruhe da sein darf, sondern auch einmal die Dynamik ausgelebt werden darf. Also schaut da für euch auch ein bisschen, ne, wie es für euch passt. Vielleicht auch einmal einen richtigen Lauf auch zu machen, sodass ihr euch da mal ein bisschen auspowern könnt und dadurch vielleicht ganz natürlich wieder die Ruhe auch einkehrt. Also selber jeder für sich auch ein bisschen schauen. Ja, und dann haben wir natürlich auch die Meditation. Jede Meditation, die kommt und geht. Und letztendlich noch kleiner zu werden, jeder Atemzug, der kommt und geht. Und da immer kleiner zu werden, immer kleiner zu werden. Und dann vielleicht auch immer intensiver die Vergänglichkeit zu erleben. Ja, es stimmt tatsächlich. Jeder Atemzug, der kommt und geht. Und ich kann da nichts aufhalten. Jeder Moment kommt und geht. Jeder Gedanke kommt und geht. Ich kann nichts aufhalten. Es ist ganz einfach die Natur des Lebens. Und sie vielleicht auch nochmal bewusst machen. Es ist nicht nur etwas Trauriges, dass die Vergänglichkeit da ist, das ist vielleicht in der Betrachtung, die ich jetzt so empfohlen habe, ein bisschen zu sehr betont worden, sondern gleichzeitig ist es natürlich auch was Wunderschönes, die Vergänglichkeit. Ja? Wenn wir uns das bewusst machen, können wir auch sagen, ja, jeder Augenblick ist einzigartig. Dieser Augenblick ist nur jetzt da. Und tiefe Dankbarkeit für diese Möglichkeit zu haben, dass ich den Augenblick jetzt erleben kann. Was für ein Geschenk. Diesen besonderen Augenblick, diesen einzigartigen Augenblick erlebe ich jetzt. Im nächsten Augenblick ist er wieder vorbei und ich kann ihn nie mehr erleben. Also da vielleicht auch nochmal die Dankbarkeit und die Wertschätzung und ja, die Verbundenheit zum Leben auch zu erleben. Und dann natürlich auch, was ja in der Vergänglichkeit auch enthalten ist, das ist ja dieses Fließen. Ja, das ist ja auch, wenn man an einem Bach sind und dann dieses Fließen so mitbekommen, das hat ja auch sowas ganz Schönes. Und Menschsein ist ja auch nichts anderes, wie dass wir ständig am Fließen sind und sich einmal diesem Fließen auch hinzugeben und dadurch positiv ausrichten. Das Fließen, sich dem Fließen anzuvertrauen und dadurch dieser Tendenz des Anhaftens, des Festhaltenwollens, des Mein, Mir und Mich-Mangs auch entgegenzuarbeiten. Wir müssen ja nicht immer nur sozusagen den indirekten Weg gehen, an dem hafte ich an, also soll ich loslassen, um dann wieder zurückzukommen. Wir können ja umgekehrt auch mal sagen, uns ganz auf das Heilsame ausrichten, auf das Fließen ausrichten. Auch eine Methode, die Nisargadatta Maharaj, ein indischer Heiliger, gelehrt hat und die Methode, die auch, glaube ich, in der Kabbala auch gelehrt wird, in der mystischen Tradition der Juden auch gelehrt wird, dieses Ich Bin. Ja, und mit diesem Ich Bin reingehen in den gegenwärtigen Moment, in das Sein reingehen, in dieses Ich Bin, reingehen, 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 in den gegenwärtigen Moment sich ganz dem hingeben und nicht in Ich Bin dies und das reingehen, wo wir wieder in die Identifikationen reingehen würden, sondern nur in dieses Sein reingehen, durch dieses Mantra Ich Bin, in dieses Sein reingehen. Und das ist eben, könnte man sagen, vielleicht der positive Ansatz. Der Buddha hat eher diesen Ansatz gelehrt, das bin ich nicht, das ist vergänglich, das ist vergänglich, das bin ich nicht, das ist nicht mein, mir, mich. Wie kann etwas, was vergänglich ist, wie kann ich das sein? Also diesen Art und dann das Loslassen, Loslassen, Loslassen und sich dann auf den gegenwärtigen Moment vollkommen einlassen. Und hier Nisargadatta Maharaj hat das gleich direkt gelehrt, ganz in dieses gegenwärtige Sein reinzugehen. Oder einfach so dieses Wort reinsinken lassen, Sein. Sein. Oder vielleicht sich selber auch noch die Anweisung geben, sei. Vielleicht so, sei. und sich davon motivieren lassen und dadurch in den gegenwärtigen Moment hinein begleiten lassen. Sei oder sein. Oder eben bei der Atembetrachtung atmen. Atmen. Oder da sein. Da sein. Also positiv auch ausrichten. Auch eine Möglichkeit, die wir haben, um... Ja, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen drüber über die Zeit. Jetzt für eine Kontemplation ist zu knapp, sonst müssen wir es wieder so ein bisschen reinpressen. Das möchte ich jetzt auch nicht machen. Ja, die vielleicht Schönheit der Vergänglichkeit auch noch mehr zu erleben, die uns immer wieder auch bewusst zu machen und nicht nur dieses Traurige, das natürlich mit dem Anhaften zu tun hat, sich vielleicht auch bewusst zu machen, es gäbe die Vergänglichkeit nicht. Das ist auch eine interessante Frage. Es gäbe die Vergänglichkeit nicht. Und die Gedanken, die ich heute, nur heute, also ich möchte es gar nicht zu groß machen, die ich heute hatte, die wären jetzt noch da. Also das wäre die größte Strafe, die man sich vorstellen könnte. Das wäre das größte Chaos, das wäre der größte Druck, das wäre die größte Gefangenschaft, wenn das jetzt alles noch da wäre, was ich heute gedacht habe. Gott sei Dank gibt es die Vergänglichkeit. Oder all die Sinneseindrücke, die ich heute schon hatte, wenn die jetzt alle auf einmal noch da wären, wenn es uns tatsächlich gelungen wäre, tatsächlich was festzuhalten. Man stellt sich das mal vor, es würde uns gelingen, etwas festzuhalten, was das bedeuten würde. Es würde sofort bedeuten, ja, da erstarrt was. Das Erstarren. Ja. Festhalten bedeutet erstarren. Und erstarren ist tot. Gott sei Dank gelingt es uns nicht vielleicht, kommt da die innere Stimme her. Gott sei Dank gelingt es uns nicht. Der Tod kommt noch früh genug. Wobei auch da der Tod... Auf der einen Seite ist natürlich das große Loslassen, aber ich würde jetzt nicht denken, dass es ein Erstarren ist, sondern es ist ein Übergang, wo wir ja nur sozusagen unsere Identität oder unser Sein wechseln. Also klar, diesen Körper werden wir loslassen beim Sterben und da gibt es auch ganz klare Anweisungen oder Beschreibungen, was da stattfindet, gerade in der tibetisch-buddhistischen Tradition, die sehr damit sich beschäftigt haben, mit diesem Sterbeprozess, da wird es ganz, ganz genau beschrieben und ja, auch vielleicht einmal ganz interessant, sich damit auch zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Gibt es einen Klassiker von Sögyal Rinpoche, das tibetische Buch vom Leben und Sterben oder so ähnlich heißt es, tibetische Buch vom Leben und Sterben, sehr, sehr empfehlenswert, sich damit zu beschäftigen, also gerade, wenn man vielleicht auch jemand hat, der im Sterbeprozess ist oder wo es absehbar ist, dass dieser Mensch sterben wird oder wenn man gerade einen Verlust erlebt hat oder wenn man selber eben sich vorbereiten will auf dieses große Loslassen, dieses Buch kann sehr, sehr hilfreich sein, also dass man da auch so ein bisschen vertraut macht mit den verschiedenen Prozessen, die da stattfinden. Es ist ja auch für uns immer wichtig, dass wir durch dieses Vertrautmachen auch die Angst ja auch irgendwo überwinden. Auch in der Meditation ist es ja so, wenn wir uns mit diesen feinstofflichen Bereichen mehr und mehr vertraut machen und da immer wieder reingehen und das immer wieder erleben und so, dann kommt irgendwann natürlich auch eine gewisse Vertrautheit und die Bereitschaft, da noch mehr loszulassen. Ja, hier auch nochmal kurz dieses tiefe Erkennen von der Vergänglichkeit hat natürlich auch wieder eine Folge, also das ist auch wieder etwas, wo wir sagen können, naja, Ursache und Wirkung, das ist ja noch nicht das Ende, das wir erkennen, sondern durch das Erkennen wird die Bereitschaft entfaltet, noch weiter loszulassen oder noch kontinuierlicher loszulassen, durchgängiger loszulassen, noch mehr mitzufließen. Vergänglichkeit wird von der Kontinuität verdeckt, genauso wie Dukkha von der Bewegung verdeckt wird. Die Substanzlosigkeit Anatta wird von der Kompaktheit verdeckt. Vergänglichkeit wird von der Kontinuität verdeckt. Durch das, dass ein Gedanke dem anderen folgt, haben wir das Gefühl, es ist doch was Festes da. Ich bin doch da. Durch das Erkennen der Vergänglichkeit entsteht die Bereitschaft, noch mehr loszulassen, noch mehr mitzufließen. Okay.